Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück nach der schweizerischen Sendung und begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, den 20. Februar 2025. Die beste Nachricht gleich zuerst, ab morgen Freitag verdoppeln wir unsere Kioskauflage in Deutschland. Aufgrund sehr guter Absatzzahlen dürfen wir mehr Exemplare liefern. Das heißt, Sie haben jetzt die Gelegenheit, die Weltwoche in Ihrem gedruckten Originalformat leichter zu erwerben, auch in der Bundesrepublik. Und das freut uns natürlich. Und aus der puren Freude heraus haben wir auch die nächste Ausgabe gestaltet. Ich habe sie hier vor mir. Wir widmen uns der Freiheitsfrischluft aus den Vereinigten Staaten von Amerika und treten an gegen die Monsterwelle der schlechten Laune in den deutschen Zeitungen. So wichtig, was J.D. Vance gesagt hat, und auch folgenreich und noch gar nicht besprochen, habe ich ja in dieser Sendung diese Ausgabe von 60 Minutes, dem CBS-Programm. CBS ist ein amerikanischer Sender, ein Mainstream-Sender, eher linksliberal. Und die sind jetzt entsetzt. Warum? Weil da ein paar Mitarbeiter der deutschen Meinungspolizei ausgepackt haben, was einem Deutschen passiert, wenn er zum Beispiel einen Politiker, einen Minister als Schwachkopf bezeichnet. Da musst du nämlich damit rechnen, dass am Morgen ein Rollkommando von Frau Faeser bei dir einfährt. Und das sind Abgründe, meine Damen und Herren. Und die lösen jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika blankes Entsetzen aus. Und zwar nicht bei den klassischen Trump-Anhängern, sondern sogar bei Trumps Gegner. Die Amerikaner merken jetzt langsam, in welche Richtung sich diese Europäische Union entwickelt hat. Allen voran Deutschland. Und das sind ganz besorgniserregende Tendenzen, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, was das Fürchterlichste ist, jetzt aus meiner Sicht als Deutschlandbefürworter, dass so etwas nicht mal den Hauch von einem Thema ist in dem finalen Duell da gestern auf Welt-TV zwischen Kanzler Scholz und Friedrich Merz. Ich meine, die beiden haben sich ja wie zwei Kumpels da fast schon verbrüdert. Nichts zu spüren vom Ernst der Lage in der Bundesrepublik. Ein Machtgekuschel, ein Machtgeplänkel und also soufflierend. Die Journalisten der Bild, die Chefredaktoren da, die Bild-Chefredaktoren und der Chefredaktor der Weltgruppe, die sich nicht einmal getraut haben, dieses Kaffeekränzchen mit kritischen Fragen zu behelligen. Also das war eine ganz finstere Stunde da im deutschen Journalismus. Während die Amerikaner und andere sich also wirklich vor blanker Entrüstung, auch vor blankem Entsetzen, Fassungslosigkeit, hier die Frage stellen, was ist eigentlich los mit Deutschland, dann sonnt und suhlt man sich da geradezu in einer Art Selbstgerechtigkeit. Also die haben noch nicht gemerkt, wo der, was es geschlagen hat, wie den Ernst der Lage, haben sie in keiner Art und Weise erfasst in diesem Kanzlerduell. Und diese Sendung 60 Minutes, das ist also wirklich äußerst bemerkenswert, dass das jetzt in den amerikanischen Medien derartige Wellen schlägt, wie in Deutschland, in der Bundesrepublik eben die Meinung unterdrückt wird. Und J.D. Vance, der jetzt ja verprügelt wird von den deutschen Medien. Nirgends lese ich, dass ja die deutschen Verlage versucht haben, J.D. Vance zu canceln. Die haben ja sein Buch nicht ausgeliefert, seinen Weltbestseller auch verfilmt in Hollywood, Hillbilly Elegy. Das ist ja vom damaligen Verlag plötzlich aus dem Sortiment genommen worden. Und dann ist ein anderer Verlag gekommen und ist hier glücklicherweise in die Bresche gesprungen. Das heißt, dieser US-Vizepräsident hat ja die Meinungskeule, die Meinungsguillotine der Bundesrepublik, dieser Bundesrepublik, die sich überhaupt nicht republikanisch verhält, die hat er persönlich zu spüren bekommen. Das ist ja auch ein Hintergrund seiner Rede. Und jetzt kommen die deutschen Zeitungen und wollen ihnen erklären, ja, was der da über Meinungsunterdrückung sagt, das ist ja völlig jenseits, das sind ja Fake News, das sind Desinformationen. Und diese Art von Berichterstattung zeigt Ihnen, meine Damen und Herren, dass Ihre Mainstream-Medien mit den Machtklüngeln, mit diesem Blocksystem, da mit diesem Parteienkartell in der Bundesrepublik wirklich unter einer Decke stecken. Das ist ein Kuschelclub. Das ist eine einzige kommunizierende Echokammer, das sind nicht mal kommunizierende Röhren, das ist die gleiche Echokammer, das ist sozusagen ein Spiegelkabinett des Mainstreams, die sich da gegenseitig reflektieren und sich auch gegenseitig auf die Schultern klopfen. Das war also sehr interessant, vielleicht komme ich dann auf diese Sendung da noch zurück. Also, wir halten da natürlich dagegen und wir haben ein großes Deutschland-Special in dieser Ausgabe mit vielen namhaften Autoren, allen voran Thilo Sarrazin. Thilo Sarrazin, ich bewundere ihn. Ich meine, dieser Thilo Sarrazin, das ist jetzt einfach das herausragende Beispiel eines öffentlichen Intellektuellen, der auch gegen größten Widerstand bei der Sache geblieben ist. Der mit Fakten, der mit Zahlen, der mit Beobachtungen aus seiner langen sozialdemokratischen politischen Praxis die Wirklichkeit beschrieben hat. Schreiben, was ist und was hat er dafür bekommen? Prügel, Schläge, Häme, Unterstellungen finsterster Art. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel hatte gesagt, sein Buch «Deutschland schafft sich ab» sei nicht hilfreich. Der damalige, ich glaube noch Bundespräsident Christian Wulff, hat mitgemacht bei dieser Verleumdungskampagne. Die Medien, auch in der Weltgruppe, die jetzt den Thilo Sarrazin wieder hofieren, ist interessant, die haben ihm zu unterstellen versucht, er sei da ein Biologist. Völlig verrückt. Ich habe in der damaligen Zeit, bin ich sofort zu Thilo Sarrazin gefahren, nach Berlin, habe ihn interviewt und gefragt, ob er nicht für die Weltwoche eine Kolumne schreiben würde. Und das ist jetzt viele, viele Jahre her und er ist treu bei der Weltwoche geblieben. Ich bin stolz darauf, ich schätze ihn enorm und er hat ja viele weitere Bücher geschrieben. Er ist jetzt der erfolgreichste Sachbuchautor der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und sein Buch «Deutschland schafft sich ab», das sich ja millionenfach verkauft hat, da hat er jetzt eine Neuauflage, gewissermaßen eine aktualisierte Auflage und einen Text. Daraus haben wir in dieser aktuellen Weltwoche, beziehungsweise einen Text, den er selber jetzt noch geschrieben hat, für seine öffentlichen Darlegungen dazu. Und da kommt der Thilo Sarrazin zum Schluss, dass er alles noch viel zu zurückhaltend beschrieben hat. Es ist auch noch viel schlimmer herausgekommen, als er das damals prognostiziert hat. Thilo Sarrazin, das ist eben der ganz entscheidende Punkt, dass sie Dinge sagen, die gesagt werden müssen, die auf Fakten beruhen und dass sie dann eben auch im Gegenwind stehen bleiben. Und beschämend, wie man da in Deutschland versucht hat, das ist eben auch Meinungsterror, Tugendterror, das ist Inquisitionsterror, wie man versucht hat, ihn zum Schweigen zu bringen. Er hat sich nicht zum Schweigen bringen lassen und ich freue mich sehr für ihn, Thilo Sarrazin übrigens. In der letzten Woche durfte er auch seinen 80. Geburtstag feiern. Er ist topfit und er plant schon seine nächsten Projekte und ich freue mich sehr und bin vor allem auch sehr, sehr stolz, dass wir da weiterhin die Texte von Thilo Sarrazin drucken können, der ja übrigens auch mir und der Weltwoche immer wieder kritisch den Spiegel vorhält, wenn es sein muss. Bei gewissen Themen sind wir nicht einig, zum Beispiel im Dossier Ukraine, aber das spielt ja auch keine Rolle. Da kann man es ja unterschiedlich sehen und wir sehen ja im Moment, wie sich da die Situation entwickelt. Dann Jörg Friedrich, auf Brandmauern errichtet, ein großartiger Essay über das Thema Brandmauer in der Geschichte der Bundesrepublik. Oskar Lafontaine, Schicksalswahl für Europa. Annabel Schunke, die Normalität der Messerattacke. Die AfD-Leute sind die vernünftigsten. Winfried Stöcker, Medizinprofessor und Unternehmer, hat der AfD 1,5 Millionen Euro gespendet. Die größte Zuwendung der Parteigeschichte. Wer ist der Mann? Was treibt ihn an? Olaf Scholz glaubt, er bleibe Kanzler. Eine kleine Philosophie des Optimismus. Deutschland ein Fiebertraum. Und da ein Gespräch mit Fabio De Masi, dem Popstar, dem einstigen, wie Daniel Riese schreibt, der deutschen Linken. Also unterschiedliche Aspekte dieser Wahl werden hier ins Licht gerückt. Und ebenfalls zu erwähnen, Joachim Starbatti, früher Wirtschaftsprofessor an der Uni Tübingen, ein Neuanfang ist möglich, ein Kanzler Friedrich Merz könnte mit der AfD eine Politik ins Werk setzen, die der sozialen Marktwirtschaft zu neuem Leben verhilft. Wir werden sehen, also großer Deutschland-Schwerpunkt plus J.D. Vance ab morgen in noch viel mehr, in doppelt so vielen deutschen Kiosken und auch mit erhöhter Auflage. Schauen Sie rein und schicken Sie uns Ihre Meldung, Ihre Rückmeldung, was Sie davon halten. Dann noch in eigener Sache, am nächsten Mittwoch haben wir wieder einen Livestream hier. Können Sie uns Fragen schicken, fragen@weltwoche.ch. Dann schalten wir wieder auf. Die besten Einsendungen sind Sie hier bei uns live auf Sendung im Weltwoche Daily Livestream in unserer Sprechstunde am Mittwoch, 26. Februar ab 17 Uhr geht's los. Ab morgen die erhöhte Kioskauflage und dann haben wir hier noch einen Vortrag. Ich starte da eine kleine Tournee, unsicheres Europa, sichere Schweiz. Öffentlicher Vortrag am Mittwoch, 5. März im Hotel Marriott in Zürich. Melden Sie sich an, weltwoche.ch/Zürich. Wir haben es einfach ohne Umlaut, Zürich, weltwoche.ch/Zürich oder dann eine Woche später am 12. März in Weinfelden, Thurgauerhof, weltwoche.ch/Weinfelden. Ich zeige Ihnen das hier, können Sie es lesen, ein bisschen näher noch, die Anmeldungsadressen. Aber das werden wir dann auch in unseren, also in der Ausgabe ist natürlich auch drin und in unseren Online-Kanälen. Wichtig, hat die Kriminalität in Deutschland zugenommen, so wie es im Wahlkampf immer wieder behauptet wird. Wir haben das statistisch aufgearbeitet und diese BKA-Statistik zeigt, wenn man sie eben genauer anschaut, dass das genauso ist, auch wenn sich die Zahl der Morde um die 200 bis 250 pro Jahr stabilisiert hat. Die BKA-Zahlen, Bundeskriminalamt, sind bis 2023 bekannt. Die Zahl der Totschläge hat in den letzten Jahren zugenommen und lag 2023 bei 342. Die Zahl der Körperverletzungen mit Todesfolge stabilisierte sich in den letzten Jahren bei nun 90 pro Jahr. Die Zahl der Körperverletzungen hat insgesamt jedoch ein Rekordhoch erreicht. Vor allem aber sind die Vergewaltigungen seit 2014 massiv auf 37.124 angestiegen. Das sind 102 pro Tag. 102 Vergewaltigungen pro Tag in der Bundesrepublik Deutschland bis 2023 hier. Die Messung, die Statistiken sind dennoch mit Vorsicht zu genießen, denn bekanntlich gibt es gibt es natürlich auch Stadtquartiere, wo die Clankriminalität wuchert und da getrauen sich die Leute zum Teil gar nicht zu sagen, was läuft. Vor allem auch die häusliche Gewalt wird da nicht erwähnt. Viele Frauen fürchten sich vor polizeilichen Meldungen, weil dies negative Folgen in ihrem persönlichen Umfeld verursachen könnte. Viele Bürger melden Kleinstverbrechen schon gar nicht mehr der Polizei, weil sie keine Hilfe mehr erwarten. Mit 5,2 Millionen vollendeten Straffällen aller Art im Jahr 2023 wurde der höchste Stand seit 2016 registriert. Die wachsende Verunsicherung der deutschen Bevölkerung wegen der gestiegenen Kriminalität ist somit nicht unbegründet. Dies in der Weltwoche online hier zitiert von Hans Kaufmann, der bei uns auch vor allem über wirtschaftliche Dinge spricht, aber er ist ein sehr gewiefter Ökonom und natürlich auch Statistiker, der genauestens Buch führt über solche fürchterlichen Entwicklungen. Und dann das große Thema, natürlich jetzt das Zusammenbrechen der Ukraine in jeder Hinsicht, militärisch und politisch. Und auch der Präsident Zelensky wird da immer mehr zur Kenntlichkeit entstellt. Und nein, ich bin nicht der Redenschreiber von Donald Trump, aber Donald Trump sagt, was ich hier schon seit 3 Jahren schreibe. Und jetzt hat er auch in einem Eintrag auf seinem Netzwerk Truth Social hat er Folgendes gesagt. Es gibt ja einen Streit jetzt zwischen Zelensky und Trump. Zelensky hat Trump vorgeworfen, er lebe in einer Desinformationsblase und nun hat Trump nachgelegt und er sagt, Zelensky sei ein bescheiden erfolgreicher Komödiant, der es aber geschafft habe, den Amerikanern einzureden, sie müssten 350 Milliarden Dollar der Ukraine geben. Die Hälfte davon sei unauffindbar verschwunden. Es gäbe keine Buchführung. Zelensky stelle sich nicht den Wahlen. Er sei ein Diktator ohne Wahlen und habe eine miserable Politik der Konfrontation gemacht. Er müsse sich beeilen, dass von seinem Land überhaupt noch etwas übrig bleibe. Das sei fürchterlich. Und er sei auch mitschuldig an dieser ganzen Eskalation, weil er eben darauf verzichtet habe, sein Wahlversprechen ernst zu machen, nämlich Frieden zu schließen mit Russland. Er hat das Gegenteil gemacht. Millionen hätten da unnötigerweise sterben müssen. Er liebe die Ukrainer, sagte Trump, aber das sei ein ganz schlimmer Politiker, der da am Ruder ist. Und das ist eine ganz wichtige, auch Luftreinigung, die jetzt hier stattfindet. Dieser Gottesdienst, dieser Kult um Selenskyj, der auch von den deutschen Medien betrieben wurde, bis heute betrieben wird, allem voran von der Bild-Zeitung, allem voran von einem Paul Ronsheimer, der noch eine Verdienstmedaille gewonnen hat da aus Kiew, dann auch diese extrem aggressive Publizistik, die alles zusammenzustampfen versuchte, dass da etwas Widerspruch geleistet hat an dieser gleißenden, klirrenden, knatternden Einseitigkeit, an dieser waffenstarrenden Einseitigkeit, die da zelebriert wurde in den Medien. Das ist jetzt bitter nötig und das ist eben auch eine Freiheitsfrischluft, das ist die Frischluft der Freiheit aus den Vereinigten Staaten, die jetzt hier über den Ozean weht, dass man hier einmal eine ganz andere Sicht hört aus Washington. Und wenn Washington sich in dieser Art und Weise äußert, dann bricht die ganze Ukraine-Politik zusammen. Und wir haben es von Anfang an gesagt, wir haben immer gesagt, diese Sanktionen funktionieren nicht. Sie können doch nicht knappe Güter wie Öl und Gas, die weltweit nachgefragt werden, nur in diesen grünen Gummizellen, die wir da in der Politik hatten. Da hat man sich einreden wollen, man kann Sanktionen machen gegen Öl, wenn man ein knappes Gut noch mehr verknappt und Gas. Das ist ja logisch, dass das die Preise hochtreibt. Und Putin konnte sein Öl und sein Gas immer verkaufen. Die Chinesen haben es noch so gern gekauft. Sie haben es dann den Australiern einen Teil weiterverkauft. Die Australier haben es dann wieder den Europäern verkauft für noch mehr Geld. Und die Russen haben ja ihr Gas immer in die Ukraine auch geliefert. Durch die Ukraine-Pipelines ist es immer durchgegangen. Ich meine, das ist ja auch so eine Verrücktheit. Auf der einen Seite gibt man vor, den totalen Boykott machen zu wollen hier, also die absolute Brandmauer. Auf der anderen Seite hat man es gar nicht gemacht. Die Unseriosität, die Unernsthaftigkeit, die Todesopfer gefordert hat. Ich meine, diese ganze linke, woke Kreuzzugspolitik der letzten Jahre beim Klima, bei Corona, bei der Migration, wo man andere Meinungen einfach weggebürstet hat, das ist ja zum Höhepunkt bzw. zum Tiefpunkt gebracht worden im ganzen Ukraine-Thema. Da war es ja komplett verboten, Einspruch zu bringen. Dabei war es klar, dass die Leute auf dem falschen Gleis sind. Jetzt kommt der amerikanische Präsident und das zeigt ihnen einfach, dass hier ganz massive Veränderungen jetzt in der Politik stattfinden werden. Also Trump wird sich bemühen, die Russen wieder einzubinden. Die Ukraine ist irrelevant geworden, die EU ist irrelevant geworden, also die Regierungen sind irrelevant geworden. Und mit den Chinesen wird man auch irgendeine Form von Deal dann suchen müssen. Und wo bleiben denn eigentlich die EU-Europäer? Wo ist das Bewusstsein für diese Zeitenwende? Die falsche Zeitenwende, die da der abtretende Kanzler Scholz formuliert hat, weil so sicher ist noch nicht, dass er abtritt. Müssen schauen, wenn es dann keine stabilen Mehrheitsverhältnisse gibt, dann kommt dann am Schluss dann Scholz und dann kommt auch Habeck noch einmal aus der Tiefkühltruhe. Also, wir werden sehen. Aber da wird das gar nicht zur Kenntnis genommen. Auch dieses Kanzlerduell gestern, diese geopolitischen Fragen, die sind gar nicht zur Sprache gekommen. Warum nicht? Ja, weil die Medien Komplizen sind in dieser Verblendung, in dieser Fehlbeurteilung. Darum wird es eben gar nicht zur Sprache kommen. Und umso wichtiger ist es, dass dieses Parteienkartell demokratisch aufgemischt wird, jetzt vor allem durch eine AfD, aber natürlich auch für ein Bündnis Sahra Wagenknecht. Und das Bündnis Sahra Wagenknecht, das ist in den Umfragen und jetzt auch in der Wählergunst abgestürzt. Ich kann Ihnen sagen, warum. Weil eben das Bündnis Sahra Wagenknecht, weil die Sahra Wagenknecht die Macht über die Sache gestellt hat, weil sie eben zu schnell in diese Koalitionsregierungen eingestiegen ist, vor allem im Osten Deutschlands. Und das haben die Wähler gemerkt und haben gesagt, die Partei, der ist nicht zu trauen. Die tun nur so, als würden sie auf Opposition machen. Die Deutschen wünschen sich eine Opposition. Sie wollen etwas anderes. Und jeder, der mit diesem Mainstream paktiert, wird vom Wähler abgestraft, weil die Wähler schlauer sind als die meisten Politiker, weil die Deutschen längst begriffen haben, dass mit diesem Mainstream-Konglomerat, mit diesem Mainstream-Filz da in Berlin, mit dem ist kein Staat zu machen. Und deshalb verliert das Bündnis Sahra Wagenknecht, weil sie eben ihren beherzten oppositionellen Ansagen nicht hat die entsprechenden Taten folgen lassen. Das ist hier das ganz entscheidende Thema. Übrigens, was sie auch nicht lesen in den deutschen Medien, was überhaupt nicht berichtet wird, aber hochinteressant ist, an der Münchner Sicherheitskonferenz hat der chinesische Außenminister und auch im Gefolge Wang Yi gesagt, dass er selbstverständlich sich eine partnerschaftliche Verbindung mit Europa wünsche, dass man von Seiten Chinas mit der Seidenstraße auch die europäischen Infrastrukturprojekte, dass man da zusammenarbeiten möchte. Aber da hat man sich auch in so eine Art Feindstellung hineinhalluziniert und versucht jetzt auch noch gegen China Stellung zu beziehen. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, weil sie im Prinzip zeigen würde, dass die Europäische Union immer noch die Möglichkeit hätte, sich etwas zu lösen aus einer allzu starken Abhängigkeit jetzt von den Vereinigten Staaten. Mit Russland hat man sie ja vorübergehend verdorben, also ist die Chance China. Aber dagegen hat sich jetzt auch Widerstand geweckt und diese Aussage von Wang Yi ist hier diese Türöffnung dieses Gesprächs und dieses Verhandlungsangebot, das wird gar nicht richtig zur Kenntnis genommen, soweit ich das übersehe, in den deutschen Medien. Macron sagt Nein zu Kampftruppen, jetzt auf einmal, noch am Montag haben sie einen Gegengipfel gemacht gegen Trump und dessen Gespräche in Saudi-Arabien und da ist ja noch die skurrile Idee gewälzt worden, man könne jetzt mit europäischen Truppen die Ukraine verteidigen. Frankreich, das nicht einmal seine Schuldzinsen bedienen kann. Frankreich ist pleite. Großbritannien, ein Trauerspiel mit dieser Regierung, die schon in den Seilen hängt. Und dann der deutsche Politmainstream, völlig neben den Schuhen, völlig neben der Geschichte, völlig neben den jüngsten Entwicklungen. Ich meine, der Wind hat gedreht. Wir haben eine Zeitenwende jetzt. Es geht jetzt in Richtung Realismus. Es geht in Richtung friedliche Koexistenz. Ja, wir können den Russen und den Chinesen nicht unsere Lebensweise, unsere Politik aufzwingen. Wir können sie nicht zu kleinen oder großen Deutschen, Schweizern oder was auch immer machen. Wir müssen akzeptieren, wir müssen wieder lernen in Europa, dass Europa nicht der Chef ist auf der Welt, dass es noch andere Länder und andere Zivilisationen gibt, die die Nase voll haben davon, sich von diesen dekadenten Europäern, die ja selber nichts auf die Reihe bringen, dann auch noch blöd hinstellen zu lassen. Ich meine, das ist doch die Sachlage. Und da merkt man eben den unglaublichen Provinzialismus auch der deutschen Medien und der deutschen Politik. Entschuldigung, ich muss das so deutlich sagen, der Provinzialismus, diese Leute gehen viel zu wenig in die Welt hinaus. Sie reden eben schon gar nicht mit anderen, weil mit denen redet man ja nicht. Die könnten ja noch etwas sagen, was anders ist, als was ich sage. Die könnten ja noch eine andere Meinung haben. Und man hat verlernt, in Deutschland hat man verlernt, was Demokratie ist. Demokratie heißt friedlicher Streit. Demokratie heißt Auseinandersetzung. Demokratie heißt Meinungsvielfalt. Demokratie heißt nicht, dass es diese Rollkommandos da jetzt von Frau Faeser und so weiter geben darf, die in Amerika heilloses Entsetzen und Fassungslosigkeit ausgelöst haben. Aber eben in den Medien geht's weiter. Es ist ein Weltkrieg, denn Putin will die Weltordnung ändern. Also unglaublich, die deutschen Mainstream-Medien, sie rufen immer noch zur Konfrontation aus. Das große Kanzlerduell, ich habe schon ein bisschen drüber gesprochen, ja, es war ein Kuschelduell, es war ein Nichtduell. Es war sozusagen ein erstes Figurenreiten vor der großen Koalition. Und was mich befremdet hat in dieser Diskussion mit der Bild-Chefredaktorin und dem Welt-Chefredaktor, ist, wie eben diese Veränderungen da draußen überhaupt keine Rolle gespielt haben. Oder eben die dramatischen Entwicklungen in Deutschland, Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, Verfall der öffentlichen Sicherheit, sinkender Lebensstandard. Deutschland hat einen offensichtlich sinkenden Lebensstandard und der Euro hat Deutschland nicht mehr Wohlstand, sondern weniger Wohlstand gebracht. Das ist ein riesiges Tabu noch in der deutschen Öffentlichkeit. Mein Eindruck ist, dass der Euro den Deutschen weniger Wohlstand gebracht hat. Dass das vielleicht eine kurzfristige Subvention gewissermaßen des Exportes war, weil die Währung für die deutsche Industrie eher zu leicht war. Aber die Wettbewerbsfähigkeit, die Produktivität, der Wohlstand pro Kopf ist sicher nicht gestiegen in Deutschland, beziehungsweise nicht so, wie er hätte steigen können, wenn denn hier eine andere Ordnung geherrscht hätte. Das ist nicht unser Krieg, er geht uns nichts an, sagt Alexander Gauland, der frühere langjährige CDU-Mann, jetzt Ehrenvorsitzender der AfD. Das sind jetzt Aussagen, die immerhin bei der Welt noch reportiert und rapportiert werden. Und der Joachim Steinhöfel, der hat's gemerkt, das ist eine Machtdemonstration des Staates. Er greift dieses 60 Minuten Videogespräch, dieses Fernsehgespräch, da, das ich erwähnt habe, das greift er auf, aber eben in diesem Kanzlerduell hat es gestern keine nennenswerte Rolle gespielt. Also die deutsche Politik scheint mir ein paar Tage vor den Wahlen noch nicht in der Realität angekommen zu sein. Die Mainstream-Politik, wir sind gespannt. Aber wenn man das Positive sehen will, noch etwas Positives herausnehmen will, interessanter und vielfältiger als der deutsche Wahlkampf von vor 4 Jahren, ist dieser Wahlkampf. Das zeigt, dass Deutschland demokratischer wird, dass wieder vermehrt gestritten wird, aber nicht, das Wirklichkeitsbewusstsein ist nicht so stark ausgeprägt im Mainstream, wie es eben sein müsste, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ab morgen erhöhte Kioskpräsenz und halten Sie Ausschau nach dieser Zeitung und schauen Sie mal rein, schicken Sie mir Ihr Feedback. Ich freue mich. Und wir werden dazu auch dann entsprechend das vermelden und Stellung nehmen. Alles Gute, einen schönen Tag. Ich melde mich zurück.